Willkommen hier wieder am Dienstagabend bei uns. Auch willkommen die Leute im Stream. Für alle, die gerade noch reinhuschen und noch keinen Platz haben, die erste Reihe ist wie so gerne noch frei. Die Holzbänke. Genau, ganz kurze organisatorische Info. Bitte, okay, Laptop hat keiner gut raus, das ist schon mal ganz sympathisch. Bitte jetzt keine großen Downloads oder Uploads oder so durchführen, weil das stört ein bisschen dann eventuell den Stream. Wir haben, ja, unser Internet ist manchmal ein bisschen wackelig, also wollen wir das gar nicht erst riskieren. Ja, ansonsten, heute wird gestreamt und recorded, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Deswegen steht diese Kamera da. Das heißt, wenn ihr mal irgendwie was verpasst habt, habt ihr die Chance, das noch nachzugucken. Das Ganze findet ihr dann auf mediaccc.de unter Datengarten. Und generell, die meisten Datengärten streamen wir. Aber das seht ihr mal im Wiki oder auch twittern wir das, ob ihr vorbeikommen müsst oder auch von zu Hause schauen könnt. Aber wir freuen uns immer über Besuch. Also kommt immer zahlreich vorbei. So, heute haben wir mal wieder einen Datengarten auf Deutsch, ist schon ein bisschen her. Und zwar vom Crisis Response Makerspace in Berlin. Und wir haben heute Sebastian und Verena hier, die uns ein bisschen erzählen, was sie denn so machen. Und ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr und genau, Fragen machen wir am Schluss, außer es gibt Verständnisfragen zwischendurch. Genau, und dann bitte Hand heben, ihr kriegt das Mikro, damit auch die Leute im Stream die Fragen hören und nicht nur die Antworten. Und dann geht's jetzt auch los mit einem ganz dollen, herzlichen Applaus für die beiden.
Hallo, ich bin Verena und Sepp. Hat schon vorgestellt, von Cardus. Ich weiß nicht, ob ihr uns schon kennt. Also wir machen, das hat so einen komplexen Namen, medizinische humanitäre Nothilfe. Wir sind eigentlich eine kleine Organisation hier in Berlin und wir haben vor ein paar Jahren angefangen mit humanitärer Arbeit, weil wir oder ein paar von uns einfach gesehen haben, hey, in der humanitären Hilfe ist alles super starre Strukturen und irgendwie läuft da vielleicht was nicht richtig, aber irgendwie vielleicht braucht man einfach mal Leute, die irgendwie auch wieder neuen Input geben und vielleicht auch mal alternative Ansätze fahren. Und momentan sind wir auch, haben wir ein mobiles Krankenhaus konstruiert, gebaut hier in Berlin und sind damit gerade im Irak im Einsatz und leisten da humanitäre Hilfe. Und jetzt sind wir gerade an dem Punkt, wo wir uns überlegen, was können wir noch machen oder was sind neue Ideen. Und dann kam eben die Idee auf das Crisis Response Makerspace. Und ich würde jetzt am Anfang vielleicht mal kurz ein bisschen zum Überblick erklären, was ist eigentlich überhaupt humanitäre Arbeit, in welchem System funktioniert es normal oder was sind eigentlich so die etablierten Ansätze davon und was versucht halt Cardus auch vielleicht ein bisschen anders zu machen oder auch andere Probleme vielleicht ein bisschen anders anzugehen. Um sich das so kurz vorzustellen, humanitäres System, das ist immer so ein großer Name irgendwie, was passiert da überhaupt? Also vielleicht irgendwie so zum Überblick, keine Ahnung, es passiert eine Katastrophe und man sieht, okay, Menschen leiden. Scheiße, was kann man machen irgendwie? Wie kann ich das Leid von diesen Menschen irgendwie mindern? Jetzt gerade irgendwie als normal, wie, was macht man da normal? Man sieht irgendwie die Bilder im Fernsehen oder keine Ahnung, dann entscheidet man sich, okay, man gibt einfach Geld an eine große humanitäre Organisation, ne? Die haben irgendwie die Ausrüstung, die haben das Personal, die gehen dahin, die haben den Zugang und die leisten dann einfach irgendwie die Hilfe dann vor Ort und die machen das dann schon irgendwie. Also im Prinzip gibt man dann Geld zu einer Organisation, die hilft dann diesen Menschen, die weit entfernt in irgendeinem anderen im Gebiet sind, das man nicht kennt und wo man keine Ahnung hat, was passiert da eigentlich vor Ort. Wir jetzt als humanitäre Organisation auf der anderen Seite sehen, okay, es ist irgendwo eine Krise, es Menschen leiden, wir wollen dahin, wir wollen irgendwie die Menschen da unterstützen. Gleichzeitig sind wir aber eigentlich nicht die einzige Organisation, die dahin will. Also es gibt noch eine Vielzahl anderer Organisationen, die haben auch alle irgendwie ihren Punkt, wo sie gut drin sind, was sie besonders gut oder besonders schlecht machen. Und auf der einen Seite tauscht man sich dann mit denen aus, auf der anderen Seite steht man aber auch immer in der Konkurrenz zu diesen Organisationen. Es geht darum, dass man Spenden bekommt, weil klar, solche Einsätze sind immer teuer. Dann sind es auf der einen Seite geht es darum, dass man Spenden dann von Leuten wie euch bekommt und irgendwie besonders toll darstellt, was man besser macht als die andere Organisation, dass wir von euch die Gelder bekommen zum Beispiel. Gleichzeitig beantragt man auch immer Gelder von großen Institutionen, wie zum Beispiel den Vereinten Nationen, die dann Gelder umverteilen und keine Ahnung was. Und diese Umverteilung von diesen Geldern geht meistens auch immer über Professionalisierung. Also dass die UN sagt zum Beispiel, okay, ich gebe jetzt dieser Organisation Geld, weil ihr besonders gut danach berichten könnt, für was das Geld eingesetzt wurde. Oder weil ihr besonders professionelle Leute habt, die für uns arbeiten, deswegen werdet ihr die Arbeit wahrscheinlich am besten machen. Das zieht dann irgendwie nach sich, laut. dass man relativ viel von der Arbeit, die man eigentlich macht, dafür aufwendet, dass man sich vor den Geldgebern rechtfertigt. Also, dass ich irgendwie besonders gut in den Medien darstelle, was für tolle Arbeit wir machen, deswegen wollen wir mehr Gelder. Oder dass ich vor den großen Institutionen irgendwie besonders gut darlegen kann in einem Antrag schreiben, der über 2 Wochen dann akkurat geschrieben wird, warum sie uns irgendwie das Geld geben sollte. Gleichzeitig beinhaltet es auch, dass die Leute, die man anstellt, die für einen arbeiten, vor allem auf dem Papier auch gut aussehen. Also sie haben irgendwie das und das Zertifikat, dass sie besonders gut mit dem und dem Problem umgehen können. Das alles ist ein relativ großer Aufwand und es zieht so wie so ein Kreislauf eigentlich in sich. Also man sieht eine Katastrophe, man will die Gelder beantragen, man geht da schnell rein, man hat schon das Personal, das irgendwie perfekt dafür passt. Dann bekommt man die Gelder und dann kann man immer so weiterarbeiten. In diesem ganzen System ist halt relativ wenig Spielraum eigentlich für neue innovative Ideen, weil es muss relativ schnell gehen, der Antrag muss geschrieben werden, dann bekommt man die Gelder, aber irgendwie, dass man sagt, okay, lass mal einen alternativen Ansatz fahren oder irgendwas Neues ausprobieren, das ist eigentlich in diesem Kreislauf relativ schwierig, das irgendwie einzubringen. Genau. Was in dieser ganzen Logik oft fehlt, ist eigentlich die Rechtfertigung vor den Empfängerinnen von dieser Hilfe, also für die, die man die Arbeit eigentlich macht. Man geht oft relativ wenig vor Ort und fragt die Leute, hey, wie kann ich jetzt eigentlich gerade akut helfen oder was sind eigentlich die Strukturen hier oder wie können wir uns irgendwie hier einbringen, dass man zusammen irgendwas macht oder was braucht ihr eigentlich wirklich an Hilfe? Genau. Und das ist auch ein großer Kritikpunkt, der oft an humanitären Arbeit eigentlich besteht, dass sozusagen die Legitimation vor den Empfängerinnen vor Ort eigentlich kaum besteht. Also die Frage, warum man das macht, wird immer nach oben gestellt, nach den Leuten, die eigentlich das Geld geben und nicht nach den Leuten, die nachher eigentlich diese Hilfe irgendwie empfangen. Gleichzeitig hat sich aber in den letzten Jahren gezeigt, dass humanitäre Arbeit auch immer komplexer wird. Also Kriege und Konflikte zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie den Syrien-Konflikt anschaut, ist immer komplexer. Man hat nicht einfach nur 2 Staaten, die gegeneinander Krieg führen, sondern man hat super verschiedene Akteure. Die Sicherheitslage vor Ort ist immer schwerer. Als humanitäre Organisation weiß man oft immer nicht, auf welcher Seite steht man jetzt, wie kann man irgendwie Sicherheit garantieren, wie kann man mit den Leuten vor Ort überhaupt wirklich kommunizieren und auch wirklich herausfinden, was gebraucht wird. Gleichzeitig gibt es auch vermehrt Naturkatastrophen. Also im Allgemeinen sieht man einfach, humanitäre Arbeit wird immer, immer mehr gebraucht und wird eigentlich auch immer wichtiger. Was jetzt an dem Zeitpunkt eigentlich positiv daran ist, dass irgendwie durch die neuen Informations- und Kommunikationsmittel aber auch vermehrt Chancen irgendwie entstehen. Also man kann von hier aus mit den Leuten direkt vor Ort kommunizieren. Man kann neue Karten erstellen, wo die Leute sagen, okay, hier an dem Punkt brauchen wir gerade Akuthilfe. Man kann sich besser koordinieren. Und es zeigt sich auch darin, dass zum Beispiel in Europa auch in den letzten Jahren vermehrt Leute humanitäre Arbeit geleistet hat, die eigentlich nicht Teil von diesen etablierten großen Strukturen, großen Organisationen sind, sondern Leute gesagt haben, wir organisieren uns selber und wir machen Seenotrettung und wir schauen, wie wir den Leuten wirklich helfen können. Und das hat einfach auch gezeigt, dass es neue Ansätze braucht, um diese starren Strukturen zu durchbrechen und auch Leute braucht, die irgendwie hier krasse Expertise haben und auch entwickelt haben und die dann aber nachher auch wieder sozusagen in diese humanitäre Arbeit einbringen können und humanitäre Arbeit nicht nur diese große Blase ist, wo man nicht wirklich weiß, was funktioniert da, was arbeitet da, sondern dass man das öffnet und einfach auch einen freien Raum schafft für neue Ideen. Und das versuchen wir von Cardus zu machen. Jo. Das darfst du.
Genau, nachdem Verena die total undankbare Aufgabe der Theorie hatte, die euch beizubiegen, da will ich jetzt dankbarerweise nur über die Praxis reden, was wir in der letzten Zeit gemacht haben. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt gehabt, wir kommen als Crew, die sich gegründet hat, auch eher aus so einem subkulturellen Kontext, der immer schon eher so innovative Ansätze gefunden hat für verschiedenste Dinge, meistens allerdings fürs Feiern. Und wir haben dann irgendwann halt gemerkt, tatsächlich, ein paar von uns haben in der humanitären Hilfe gearbeitet und waren so richtig angepisst davon, wie verstaubt und verkrustet das teilweise ist. Dass man mit Organisationen vor Ort ist, wo man wirklich merkt, so, boah, es geht wirklich nur darum, dieses Bild nach außen zu präsentieren. Ne? Es geht nur darum, halt doch wieder Spender und Spenderinnen zu generieren. Und humanitäre Hilfe ist ein fucking Markt. Es geht darum, tatsächlich ein möglichst großes Stück vom Kuchen abzugreifen. Und da kam so ein bisschen damals die Idee auf, dass wir dachten, vielleicht wagen wir diese verrückte Idee, genau diese Dinge, die Verena gerade richtig kritisiert hat, mal anzufassen, einfach zu gucken, ob wir mit dem Kreativpotenzial nicht was machen können. Und dachten halt so, gut, das ist auch so ein bisschen der hedonistische Anteil, dass wir dachten, wäre richtig geil, wenn wir mit den Leuten, mit denen wir feiern, auch im Katastrophengebiet arbeiten würden, statt mit den Nappeln, mit denen wir teilweise vorher unterwegs waren. Und daraus ist im Endeffekt dann Cardus vor 3 Jahren, 3,5 Jahren entstanden. Und genau, diesen Crisis Response Makerspace gibt es eigentlich seit jetzt, also der startet gerade eigentlich erst. Wo ist das Ganze? Wir hatten dann die großartige Chance, auf ein Holzmarktgelände zu starten. Das ist so eine ehemalige Autowerkstatt, die wir haben, der S-Bahn-Bogen. Oder also, da war dann auch mal Urban Industrial, war glaube ich irgendwas mit Möbeln, keine Ahnung. Der Space war frei und wir hatten dann die Möglichkeit, da erstmal reinzugehen und anzufangen, wilde Projekte zu planen. Das ist so ein kleines Panoramabild, also ne, ein bisschen verschoben, aber da haben wir so 200 Quadratmeter Platz. Mitten an der Spree, wunderschön gelegen, im Sommer der Hammer, im Winter Ratten und Gefrierpunkt, aber macht trotzdem Spaß. Was können wir jetzt gerade in dem Makerspace machen? Wir haben da eigentlich angefangen, diese Werkstatt zu nutzen, weil wir ein mobiles Krankenhaus gebaut haben. Sage ich gleich noch ein bisschen was dazu. Und dem naturgemäß sind wir gerade eher so auf die großen Geschichten ausgelegt, sprich wir haben viel Metallbearbeitung, was wir machen können, wir haben viel Holzbearbeitung, eine komplette Holzwerkstatt in dem Makerspace momentan und wir fangen jetzt so an mit so fancy Geschichten wie kleinen CNC-Fräsen und 3D-Druckern. Tatsächlich ist aber so, wir leben von Spenden, wir sind zwar mittlerweile in den Operations auch so, dass wir größere Beträge mal kriegen, wenn wir tatsächlich im Feld sind von der WHO oder von anderen. Sonst könnten wir die Arbeit gar nicht mehr stemmen, die wir machen. Aber für den Makerspace gibt es auch noch keine Spenden. Das heißt, wir sind dann auch so ein bisschen auf, was finden wir bei uns zu Hause noch so, ne? Und equippen uns gerade so Stück für Stück. Warum machen wir das Ganze? Thema Nummer 1 war tatsächlich Mobile Hospital. Wir haben ja 2014 in Syrien angefangen mit humanitärer Hilfe, hatten da gesehen, boah, fuck, da will keiner hin. Das waren die Gebiete, die die Kurden und Kurdinnen freigekämpft hatten vom IS. Und die unter Dauerfeuer quasi standen. Die Fronten waren extrem dynamisch. Es war extrem schwer, Projekte stationär irgendwo aufzubauen. Und wir dachten damals, boah, hier bräuchte es ein mobiles Konzept. Da haben wir geguckt, kann man sowas kaufen? Ja, kann man. Ein mobiles Krankenhaus kann man kaufen. Kostet 3, 4, 5 Millionen. Haben wir mal angefangen, unseren Fire Connecten zu sagen, hier Leute, bräuchte ein bisschen Geld. Und haben mit dem Crowdfunding 30.000 zusammenbekommen. Da war relativ klar, zwischen 30.000 und 3, 4, 5 Millionen ist ein ganz kleiner Gap. Hatten wir keine Idee, wie wir das füllen. Und haben dann damals gesagt, okay, dann finden wir eine eigene Lösung. Die eigene Lösung war, dass da noch auf so einem Wagenplatz so ein Allradtruck rumgeschimmelt hat, der genutzt werden konnte. Und dann haben wir uns ins Büro gesetzt und haben gesagt, na ja, am Rechner sieht das total geil aus. Ja, also ich meine, der Unterschied ist kaum zu sehen. Da bauen wir jetzt aus diesem LKW ein mobiles Krankenhaus. Das war ein extrem langes Projekt, weil damals gab es den Makerspace noch nicht, das Netzwerk noch nicht. Das war wirklich so ein bisschen, dass wir Stück für Stück gesagt haben, wer hilft uns jetzt hier mitzumachen? Es hat vor allem lange gedauert, Geld zu sammeln. Das war wirklich, wirklich schwierig. Als wir das Geld dann hatten, haben wir angefangen, das Ganze umzusetzen und sind tatsächlich seit Anfang Mitte letzten Jahres im Irak im Einsatz mit dem Mobile Hospital. Ist jetzt kurz davor, die Grenze nach Syrien zu überqueren demnächst. Das war so das erste Projekt, was tatsächlich im Makerspace umgesetzt wurde, dass wir wirklich aus einer alten Schlurre ein ziemlich fittes Auto gemacht haben, dann gemerkt haben, boah, da passt ja gar nicht alles rein, brauchen wir ein zweites Auto, boah, da passt ja gar nicht alles rein, brauchen wir zwei Anhänger. Und so ist das quasi Stück für Stück gewachsen und irgendwann hatten wir diese Werkstatt einfach, wo wir sagten, wir brauchten ja ein Schweißgerät, wir brauchten dies, das, was machen wir jetzt damit? Und dann haben wir gesagt, geil, das trifft doch eigentlich genau den Punkt, wir haben jetzt einmal eine Lösung geschaffen für ein existentes Problem, das wir gesehen haben. Es gibt aber noch viel mehr Probleme, fassen wir die doch auch mal an. Klar, und arbeiten daran einfach weiter. Dann haben wir jetzt als nächstes gesagt, okay, es gab ganz viele Learnings aus diesem ersten Mobile Hospital. Erste Nummer schon mal, wir haben ja einfach so eine alte THW-Schlure genommen und haben dann da, falls ihr das erkennt, das sind so Bundeswehrkoffer, so FMT-Koffer, die wir draufgesetzt haben. Eigentlich ein schönes Konzept, aber tatsächlich, wir sind noch sehr darauf angewiesen, dass das Basisfahrzeug und das, was man oben drauf setzt, dass das miteinander funktioniert. Kackt das Basisfahrzeug ab, haben wir erstmal ein echtes Problem, weil auf einen syrischen LKW einen deutschen Bundeswehrkoffer zu setzen, ist so ein bisschen schwierig im Feld. Haben wir gesagt, so okay, haben wir im ersten Ansatz war es nicht blöd, weil es hat extrem wenig gekostet im Vergleich. Wir haben das Ganze für unter 100.000 Euro umgebaut, statt mehrere Millionen. Sind dann immer auf den Punkt gekommen, richtig geil wäre es natürlich, wenn wir mit diesem Makerspace Lösungen kreieren könnten, die nicht nur wir ins Feld bringen, und zeigen, was wir denn damit im Makerspace gemacht haben, sondern wenn wir Lösungen kreieren, die andere Leute wiederum kopieren können. Wenn wir eine Open-Source-Lösung schaffen, die wir auch kleinen und mittleren NGOs in den Affected Countries zur Verfügung stellen können. Weil das ist ja, ne, so ein Grundding in der humanitären Hilfe. Ganz oft ist es so, die weißen Menschen aus Deutschland mit viel Spendenkohle kommen irgendwo hin, leisten mal kurz so ein bisschen Hilfe und wenn die Medien weg sind, ist man auch schnell wieder weg. Da hatten wir so immer schon diese Idee zu sagen, wir wollen eigentlich mit Strukturen vor Ort zusammenarbeiten und diese Strukturen wiederum enablen, ihre Probleme selber zu lösen. Dazu braucht es Konzepte. Dann haben wir uns wieder einen Rechner gesetzt und dann haben wir so ein ganz fancy Ding, ja geil, wir nehmen so einen 20-Fuß-Seekontainer, die gibt's weltweit, die sind total billig und dann bauen wir jetzt aus diesen Seekontainern tatsächlich so ein Mobile Hospital Konzept. Das sieht erstmal am Rechner total gut aus, haben wir uns einen Container gekauft. Und das erste Ding war schon mal, mit so ein paar Leuten in diesen S-Bahn-Bogen diesen riesen Container reinzukriegen, der dann abends ankam. Das hat auch irgendwie geklappt, auch ohne größere Todesfälle tatsächlich. Es gab noch nicht mal schwere Verletzungen. Und das ist so das eine große Projekt, was wir jetzt tatsächlich haben, dass wir in diesem Makerspace das nächste Mobile Hospital bauen werden. Da kommen natürlich ganz viele Gewerke zusammen. Da geht es um Metallbau, weil es geht darum, diesen Container auszubauen. Da geht es um Elektrik, weil es geht darum, wie ist eigentlich so eine Stromversorgung aufgebaut. Mit dem ersten Mobile Hospital ist es so, dass wir tagsüber fast komplett stromautark arbeiten, weil wir Photovoltaik dabei haben. Wir haben eigene Wasserfiltersysteme natürlich dabei. Also es fließt ganz viel Wissen zusammen, wie man halt tatsächlich autark in einer Kriegsregion sehr flexibel so Konzepte zusammenbauen kann. Das wollen wir verbessern. Das ist so das eine große Projekt, was jetzt gerade tatsächlich läuft. Ein zweites sehr großes Projekt ist unsere Civilian Airdrop bzw. AERU. Wir haben Lust, die erste Airborne Emergency Response Unit aufzustellen, die es weltweit gibt. Der Hintergrund dazu kann man sich nicht vorstellen, will man sich nicht vorstellen, aber zum Beispiel nach dem Taifun in Puerto Rico im Herbst letzten Jahres gab es fast 2 Wochen, wo diese Insel keine Hilfe bekommen hat. Der Hintergrund ist komplett bescheuert. Puerto Rico ist ja so ein Anhängsel an den USA und es gibt den sogenannten Jones Act. Der Jones Act ist ein Gesetz, das es festlegt, dass Puerto Rico nur angefahren werden darf von Schiffen, die in den USA produziert wurden und die von US-Amerikanern besessen werden. Ist das grammatikalisch richtig? Ja, ne? Besessen werden. Das ist dieser Akt, der damals dazu gedacht war, die US-amerikanische Werftwirtschaft stabil zu halten. Und Trump hat tatsächlich fast 2 Wochen lang diesen Jones Act nicht außer Kraft gesetzt. Das heißt, eine Insel in unmittelbarer Nähe zu unglaublich reichen Ländern mit ganz viel Hilfskapazität konnte einfach von den Hilfsorganisationen nicht angefahren werden, weil es schlicht keine Transportkapazität gab. Das haben wir in den Medien gesehen, haben damals auch mit Leuten aus Puerto Rico gesprochen, die hier waren, die halt so Bezug zu den Families hatten und gesagt haben, ey, das ist total irre, die Leute, die haben kein Trinkwasser, es ist alles im Arsch, das ist ein Katzensprung irgendwie zum amerikanischen Festland und die Hilfsgüter kommen da nicht hin. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, warum ist das so? Warum wird denn dieser Scheiß nicht abgeschmissen von Fliegern? Und der Punkt ist, dass Airdrop tatsächlich eigentlich gerade größtenteils nur im militärischen Gebiet existiert. Also große Massen abzuschmeißen, zielgerichtet, kann das Militär. Das Militär kann aber meistens, also das Militär von irgendwelchen Ländern, kann auch nach Katastrophen nicht ohne politische Absprachen mal eben über ein anderes Land fliegen und irgendwelche Sachen abschmeißen. Und meistens sind sie auch gar nicht unbedingt bereit dazu. Das würde alles gehen. Die Ressourcen sind da weltweit, total klar. Es wird aber nicht gemacht. Und dann haben wir gesagt, wir müssen doch eigentlich auch als zivile Organisationen dafür in der Lage sein, sowas zu machen. Und es gibt tatsächlich ein Projekt, die machen sowas. Die heißen, glaube ich, AirDropbox. Die haben wir noch auf so einer Messe gesehen. Die können halt mit so Wegwerf-Fallschirmen maximal 70 Kilo abschmeißen. Und die 70 Kilo dürfen auch nur Sachen sein, die unten echt kaputt ankommen dürfen. Ne? Also hier so Säcke mit Reis oder was, die dann mit dem Kehrbesen wieder zusammenfegen kannst. Das können die abschmeißen. Aber die können halt nicht ein mobiles Krankenhaus abschmeißen. Ja, die können keine EKGs und dies, das, Ananas, alles, was halt mehr wiegt als 70 Kilo, kriegen die nicht abgeschmissen. Aber das ist doch Quatsch. Das kann ja nicht sein, dass es das nicht gibt. Technisch ist das ja total easy zu lösen. Haben wir in diese Makerspace-Runde reingegeben und haben gesagt, wie kriegen wir das gelöst? Und dabei ein Konzept, das ist nur so Projektskizze rauskopiert, weil wir natürlich nicht zeigen, wie die Lösung aussieht. Und haben als allererstes mal eine Box entwickelt, die das Ganze kann, die also wesentlich mehr Gewicht tragen kann, die reusable ist, die so verschiedene Anwendungsmöglichkeiten hat, die am besten ganz, ganz viele Use Cases abdeckt. Zum Beispiel auch vor Ort kompliziertes technisches Material einzufliegen. Oder aber vor Ort nicht nur einfach, also weil Boxen, die das können, gibt's ja, ne? Hier Peli-Boxen sind super, kannst du mit dem LKW drüber fahren, gehen nicht kaputt. Was sie nicht können, ist vom Fahrzeug auf dem Fahrzeug fest verteut schnell im Einsatz zugänglich zu sein. Was man hier kennt, ne, großer Verkehrsunfall, kommt ein Feuerwehrfahrzeug angefahren, machst du die Rollläden auf, holst dein Werkzeug raus, fängst an zu arbeiten. Sowas fehlt uns im Katastrophengebiet. Weil wenn wir mit Peli-Boxen den Kram einfliegen, wenn es denn überhaupt geht, wenn die groß genug sind, sind die fest verteut auf dem Fahrzeug mit mehreren Zurbändern hinten drauf festgemacht und man müsste an jedem Einsatzort, müsste man die wieder losschnüren, runternehmen vom Fahrzeug, um damit arbeiten zu können. Das war so der erste Ansatz, dass wir gesagt haben, ey, wir brauchen eine Kistenlösung, die da tatsächlich Abhilfe schaffen kann. Es ist ja irre, dass man da noch keine Lösung gefunden hat. Die ist jetzt auch quasi eigentlich fertig. Also so die Idee, dass wir ein Feuerwehrfahrzeug hier nehmen, in Teile schneiden, in einen normalen Verkehrsflieger setzen können, im Nachbarland landen, mit einer Fallschirmspringermaschine hinfliegen, die abschmeißen und vor Ort quasi auf einem gemieteten Pickup ein Feuerwehrfahrzeug wieder zusammenzusetzen. Klang erstmal total irre, war so eine fixe Idee. Sind wir jetzt kurz davor, die ersten Prototypen auszuprobieren. Und dann war natürlich die Frage, wie kriegen wir die abgeschmissen? War auch wieder so ein bisschen eine Piratenlösung. Es gibt in der Gleitschirmfliegerei, hat jeder Gleitschirm, an dem so ein Mensch dran hängt, hat einen Notschirm, einen Kugelschirm dabei. Der kann, keine Ahnung was, ey, wie dick darf man sein, wenn man Gleitschirm fliegt? Mir wurde ja mal gesagt, ich sei perfekt dafür, weil je schwerer man ist, desto besser kann man Figuren fliegen. Das heißt, da sind da oben erstmal keine Grenzen gesetzt. Und dann kann man aber auch sicher sein, bei Sportgeräten, die hier produziert werden und wo Menschen mit aus Flugzeugen springen dürfen oder von Bergen starten dürfen, da ist ordentlich Karenz drin, was halt diese Sicherheitskapazität anbelangt. Das heißt, ne, diese Schirme, die können halt eine ganze Menge mehr ab. Und das Geile wieder, in unserer Wegwerfgesellschaft, musst du diese Schirme alle 3 Jahre austauschen. Das heißt, alle 3 Jahre hast du in der Sportindustrie, die sich über die komplette hochindustrialisierten Länder verbreitet, Müll, der aber eigentlich super dafür geeignet ist, schwere Dinge aus Flugzeugen abzuschmeißen. Und das ist wieder so dieses Ding, wo wir versuchen, eine Lücke zu füllen, das würde halt eine große Hilfsorganisation, die etabliert ist, einfach nicht anfassen. Weil du musst natürlich mal anfangen auszuprobieren, ey, wie kriegst du das jetzt auf die Kette? Das heißt, wir müssen Systeme entwerfen, wie die Kisten eingeschnürt werden. Da musst du das ja mal ausprobieren. Allein sowas ist schon total spannend. Wie kriegst du hierzulande eine Genehmigung, mal aus dem Flieger eine Kiste abzuschmeißen, um zu gucken, wie die unten ankommt? Wenn du dann einen Notfallschirm aus dem Gleitflug dranhängst. Haben wir hingekriegt tatsächlich mit den Kollegen und Kolleginnen von der Humanitarian Pilot Initiative, die im Mittelmeer das Moonbit-Projekt machen. Wir sind jetzt ganz kurz davor, in der Schweiz die Genehmigung zu haben, mal Kisten aus dem Flieger zu schmeißen und dann von unten mal zu gucken, wie sieht denn das aus, wenn die unten aufschlagen, wenn wir so einen Schirm dranhängen. Ist natürlich ein Punkt, die Kohle dafür kommt tatsächlich von irgendwelchen Soli-Partys, von Leuten, die sagen, klingt total verrückt, aber eigentlich geil. So, das ist so ein bisschen der Drive, der da gerade passiert. Vielleicht als letzte große Idee, die wir gerade noch dabei haben, Wir wollen ganz gerne eigentlich so Blimp-based Solutions für die Humanitarian Aid ausprobieren. Ist so ein bisschen so ein Ding, das wir denken, es wird gerade ganz viel mal mit Drohnen gemacht. Ne? Drohnen ist ja der heiße Scheiß. Sind aber mega aufwendig, mega energieaufwendig, fliegen nicht so lange. Und wir kamen dann auf die Idee zu sagen, so eigentlich sind diese kleinen Luftschiffgeschichten super ideal für unfassbar viele Geschichten. Die können ja total lange fliegen. Da kannst du Photovoltaik auf die Außenhaut mit aufbringen. Klar, eine Gewichtsfrage, aber das sind halt Sachen, wo es total spannend wird, wo man ins Basteln kommen kann, wo man wieder sagt, es macht keiner, es probiert keiner aus, weil du kannst aus solchen Geschichten total wenig Rendite schlagen. Ja, weil es ist wenig interessant für große Firmen, die zum Beispiel mit auf Drohnenprojekten arbeiten, weil das Militär zahlt für sowas nicht. Die sagen so, hey, ist doch Quatsch, ne? Eine Kugel stürzt das Ding ab oder was. Das ist wirtschaftlich nicht interessant, weil die Massen, die du bewegen kannst, sind jetzt nicht so, dass Amazon daraus das neue, ne, Delivering System machen könnte oder sowas. Und deswegen findet Forschung auf diesem Gelände quasi überhaupt nicht statt. Wenn sie stattfindet, dann an Unis in einem sehr strukturalisierten Lehrbetrieb, wo dann immer wieder die Use Cases fehlen. Und das war so ein bisschen die Idee, wo wir gesagt haben, da können wir doch jetzt genau reingehen. Wir müssten einen Ort schaffen, wo wir Universitäten verknüpfen, also eigentlich total innovative Leute, Profs, die auch richtig Bock haben, Projekte zu machen, die so Fleisch an den Rippen haben, wo man halt, ne, Sachen entwickeln kann, wo man basteln kann, die Studis dazu bringen, die richtig Bock haben, das zu machen. Und dann aber die ganzen Leute, die eigentlich ein unfassbares Fachwissen besitzen, das aber in anderen Bereichen gerade verpulvern, also gegen Geld auf den Markt tragen. Weil allein wenn wir uns bei uns im Umfeld umgesehen haben und überlegt haben, boah, wir brauchen eine Beleuchtungslösung fürs Kriegsgebiet, die möglichst autark ist, die ne, dann guckst du irgendwie im Katalog, was du kriegen kannst. A, richtig teuer, B, semi geil. Und dann fragst du Leute aus dem Umfeld, die seit Jahren Beleuchtung auf irgendwelchen Festivals machen, und die kommen mit Lösungen daher, die momentan in der humanitären Hilfe gar nicht angewendet werden. Und das ist so diese Idee von dem Makerspace, viel Wissen aus ganz vielen verschiedenen Fachgebieten zusammenzubringen, ein bisschen mit der Akademie, mit Studis, die total wild drauf sind, ein Projekt zu haben, das wirklich nachher auch eine Veränderung bedeuten kann und damit nachher aber auch tatsächlich direkt ins Feld zu gehen und selber anzubieten, ey, wir bieten auch die Anwendung im Feld tatsächlich an und schauen uns an, ob das Ganze tatsächlich funktioniert, ob das belastbar ist. Wie machen wir das jetzt? Wir mussten ja erstmal lernen, wie macht man Makerspace? Wir haben ja nur gedacht, so, wir nennen das Makerspace, ist geil. Also, weil man muss ja gerade einen Makerspace haben oder einen Hub oder ein Lab, damit man interessant ist für Förderung. So, ne? Wenn man sagt, wir haben eine Werkstatt, dann sagen die alle, ja, hat jeder. Aber wir haben jetzt einen Makerspace. Und jetzt haben wir vor allem Crisis Response Makerspace. Wir haben den ersten Crisis Response Makerspace weltweit. Fanden wir super. Und dann mussten aber erstmal Leute kommen, die ganz viel in den Makerspaces abhängen, die gesagt haben, so, ja, müsst ihr aber auch mal so Öffnungszeiten anbieten, weil sonst ist ja irgendwie doof, ne? Muss man ja auch mal hinkommen können. Haben wir gelernt, haben uns abgesprochen und haben jetzt gesagt, jawohl, donnerstags ist das generell ein offener Ort. Ist, wie gesagt, warm und mit Ratten. 14 bis 23 Uhr ist momentan tatsächlich der Makerspace, der Crisis Response Makerspace in Berlin generell geöffnet. Wer Interesse hat, sich daran zu beteiligen, auch wenn er ganz, 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 er oder sie ganz, ganz, ganz weit weg wohnt. Wir sind auch dabei, mit der Hilfe von netten Menschen, die wir über diese Strukturen kennengelernt haben, so Online-Tools zu erstellen, wo wir uns connecten können. Kann man sich gerade über info@cardus total gerne bei uns melden. Es wird ab in 2-3 Tagen auch die E-Mail-Adresse CRM, also Crisis Response Makerspace, @cardus.org geben. Ich fiel uns heute auf, die gibt's ja nicht, wäre ja ganz geil, sonst landen nämlich alle E-Mails bei Verena. Und das ist, glaube ich, so der erste Ansatz. Und wir freuen uns halt tierisch, wenn Leute Lust haben, ihre Zeit damit reinzubringen, wenn sie Ideen dazu haben, wenn sie halt sagen, ihr habt da schon mal drüber nachgedacht. Also die paar Ideen, die ich jetzt genannt habe, das sind ja nur erste Ansätze, die uns sofort eingefallen sind. Nach oben ist da ja alles offen. Wir versuchen gerade noch 3D-Druckgeschichten zu bekommen. Das wird passieren demnächst, dass wir auch noch eine relativ große 3D-Druckkapazität tatsächlich haben. Wie gesagt, CNC-Fräsgeschichten. Ansonsten tatsächlich gerade eher sehr grobschlächtiges Material. Also ne, Schweißen, Hämmern und Holz geht alles. Aber ich glaube, das wächst jetzt auch noch Stück für Stück. Ja, ich glaube, das war im Groben der Input. Und jetzt würden wir das, glaube ich, öffnen für Fragen von eurer Seite.
Ja, erstmal ganz, ganz vielen Dank. Das ist auf jeden Fall spannend und so oft, wie ich immer von den Nerds höre, jetzt mal was mit Holz machen. Sollte es da doch den einen oder Interessanten geben. Aber jetzt gucken wir erstmal, gibt es Fragen zu dem ganzen Konzept? Da meldet sich schon der Erste.
Woraus setzt sich denn das Personal vor Ort zusammen? Also wer betreibt jetzt dieses mobile Krankenhaus zum Beispiel?
Du meinst im Einsatzgebiet?
Genau.
Es gibt in der humanitären Hilfe grundsätzlich zwei Konzepte. Du kannst entweder halt sagen, du arbeitest komplett mit internationalem Personal. Das haben wir zum Beispiel gemacht in Mosul. Mosul war so, dass du kein lokales Personal gefunden hast, das bereit war, in diesen Hexenkessel reinzugehen. Und wir haben versucht, Ärzte aus der Region und Ärztinnen zu finden, die gesagt haben, jo, da gehen wir hin, da arbeiten wir mit. Keine Chance. Das heißt, wir haben am Anfang das Personal komplett von hier gekrut. Das war natürlich, im Medizinischen ist das extrem deutlich, ja, du brauchst entweder deine Approbation und halt Facherfahrung von x Jahren oder du brauchst deinen Notfallsanitäter oder Paramedic, den du haben musst oder deine Krankenpflegeausbildung. Im technischen Bereich sind wir da wesentlich offener gewesen, weil es uns genau darum ging, da so Querschnittsfiguren zu finden, ne, die halt, es macht jetzt keinen Sinn, wenn du halt zwei Techniker, Technikerinnen für ein so ein Konzept nimmst, dass sie halt so mega hoch spezialisiert sind. Da war es tatsächlich, dass wir genauso Bastler und Bastlerinnen gesucht haben, die gesagt haben, ey, wenn die Wasserpumpe ausfällt, habe ich genauso eine Idee, wie wenn du, Idiot, mal wieder den falschen Treibstoff in den Generator gemacht hast. So, ne? Und genau, da haben wir dann offen gekrut, zu unserer Schande. Wir machen das fast ausschließlich über Facebook, diese Aufrufe, weil wir mit dem, was nach außen geht, unfassbar schlecht sind, weil uns die Operations immer so einnehmen. Aber so war das. Das zweite Konzept ist, dass du dir lokal Partner, Partnerinnen suchst, die das Ganze quasi übernehmen. Das ist jetzt was wir für Syrien versuchen zu machen. Sprich, dass das medizinische Personal zu 80-90% tatsächlich sich aus Locals zusammensetzt, weil es richtig schwierig ist, gerade nach Syrien auch reinzukommen. Und dass wir quasi nur noch Leute entsenden, die so mehr so eine Beratungsfunktion haben, wo wir dann noch mal mehr Querschnittsfiguren brauchen, ne? Weil die müssen dann tatsächlich lokale Techniker und Technikerinnen anleiten. Genau. Es war bislang alles freiwillig, also waren alles Volunteer-Geschichten, wo wir immer nur die Reisekosten bezahlen konnten. Mehr Kohle war einfach nicht da. Das ist auch was sich tatsächlich ändert. Da wissen wir noch gar nicht, wie wir damit umgehen. Wenn jetzt Anträge durchgehen, Förderung durchgehen, dann können wir den Leuten tatsächlich auf einmal Aufwandsentschädigung und mehr bieten. Das ist so Wachstum, Wachstum. Beantwortet die Frage?
Ja. Du hast vorhin. Hallo.
Okay. Du hast vorhin irgendwie gesagt, irgendwie, ihr habt irgendwie alle eure Häuser, irgendwie, also eure Devices von zu Hause mitgebracht. Irgendwie gibt es dann so eine Liste von Sachen, die ihr noch braucht, dringend, irgendwie, um weiterzumachen?
Du weißt genau, dass ich versprochen habe, dir die zu schicken. Ja, die gibt es, diese Liste. Tatsächlich ist Arbeiten mit uns manchmal so ein bisschen pain in the ass, weil alle mit Herz dabei, aber wir haben alle zu viel zu tun. Es gibt noch unfassbar viel zu tun in so einem Makerspace. Ne? Wisst ihr selber, es ist schön, wenn der schön ist. Gerade ist er das nicht unbedingt. Wir haben noch kein funktionierendes Internet vor Ort. Alles sehr lösbare Geschichten. Da gucke ich schon in Gesichter, die jetzt sagen so, oh, hab doch schon mal die Lösung gesagt. Das lässt sich alles umsetzen. So eine Liste gibt es, die wächst auch jeden Tag und alle, die sich per Mail da melden, werden diese Liste auch quasi umgehend von Verena bekommen.
Gibt es weitere Fragen?
Da.
Hi. Ihr habt jetzt technische Lösungen ja schon fürs Krisengebiet angefangen zu basteln. Ich habe selber eine Weile lang für Hilfsorganisationen gearbeitet und habe festgestellt, dass die auch soziale Probleme nicht besonders gut lösen können. Habt ihr in dem Bereich Dinge vor, also Sondertraining, die eure Leute bekommen, die dorthin gehen, die sonst nicht angeboten werden? Gibt es da bei euch irgendwelche Tendenzen, das anzugehen?
Meinst du jetzt in Bezug auf diesen Intercultural Gap mit den Betroffenen vor Ort oder mit den Leuten soziale Trainings, dass die auch selber lernen damit?
Eher vor Ort, also auf die Probleme vor Ort besser eingehen, als das die meisten Organisationen derzeit tun. Mhm.
Ich würde jetzt nicht die Arroganz besitzen, zu sagen, ja. Es ist schon so, dass wir gerade in Bezug auf unseren ersten Einsatzort mit Syrien zum Beispiel einen sehr engen Austausch versucht haben und dann auch versucht haben, genau darauf das Augenmerk zu legen. Ich glaube, das ist halt, das ist ein ganz, ganz kompliziertes Feld, wo man halt versuchen kann, sich darauf vorzubereiten, aber tatsächlich merken wir das natürlich auch, dass es da auch bei uns clasht. Also ne, diese Nummer zwischen die nötige Abgrenzung zu haben, ne, und zum Beispiel das, was da vor Ort passiert, ist uns halt zum Beispiel nicht passiert. Dann hat man aber direkt so dieses Gefühl aus der Subkultur, wo wir kommen, dass man ja eigentlich sagen will, ne, man hat jetzt nicht so ein Gefälle miteinander. Da gibt's halt keine einfache Lösung. Das ist bei uns sehr eine Diskussion und wir versuchen tatsächlich halt so kultursensible Bereiche auf jeden Fall einfließen zu lassen. Aber es sind ja nie abschließende Wahrheiten. Ne? Weil du kannst ja nie sagen, geh ins Kriegsgebiet irgendwie, verhalte dich so, dann ist richtig. Sondern das hat ganz viel auch damit zu tun, tatsächlich mit der Personalauswahl, mit der Gruppendynamik und da halt tatsächlich zu gucken, kriegt man das hin. Und wie ich gerade schon meinte, es ist natürlich auch projektabhängig. Wenn wir nach Mosul gehen und in Mosul tobt gerade der Häuserkampf und wir sind 1,5 Kilometer hinter der Front, dann gibt es da gar nicht viel Raum für kultursensibles Arbeiten, sondern ist es tatsächlich, dann ist das eine Sicherheitsfrage und dann ist es eine Frage von professioneller medizinischer Arbeit. Momentan sind wir in der glücklichen und unglücklichen Lage, dass wir nur Emergency Response machen. Das heißt eigentlich nur hingehen, wenn es knallt. Und gerade bei den Themen, wo eigentlich die Probleme auftauchen, bei dem langfristigen Arbeiten, bei dem, wie veränderst du den Lohnsektor vor Ort, ne? So, das sind ja immer so Probleme, die man kennt. Man geht da irgendwo hin, da kommen die NGOs, die internationalen, die haben halt ganz viel Geld, die haben ganz viel Förderung für UN, keine Ahnung. Und dann fangen die erstmal an und sagen so, geil, wir können hier Dolmetscher einstellen, den zahlen wir jetzt erstmal $2,000. Und dann passiert das ganz schnell, dass halt die ganzen hochgebildeten Ärzte und Ärztinnen aus den Krankenhäusern sagen, ja Alter, ich arbeite doch nicht für diesen scheiß Lohn hier, ich gehe schon als Dolmetscher los. Und das sind ja so Sachen, das betrifft uns dann gar nicht momentan. Das ist ja, auf der einen Seite ist das total schön, auf der anderen Seite, wir machen gerade auch nur die Projekte, die kein anderer machen will. Das ist natürlich auch scheiße auf Dauer. Aber genau, ich würde jetzt nicht sagen, ja nee, da sind wir auch voll besser, weil das wäre mega arrogant. Aber wir haben es in einer fortlaufenden Diskussion.
So, weitere Fragen? Akut nicht. Ich denke, da wird noch das eine oder andere bestimmt kommen. Ihr bleibt noch uns ein bisschen erhalten. Ja, sehr gut. Dann kann man das auch noch mal ein bisschen im Gespräch an der Bar zusammenführen. Also zusammenfassend kann man sagen, also so wie ich das mitbekommen habe und wie ich es ja auch von anderen Veranstaltungen kenne, wenn man helfen muss, muss man auch ein bisschen dranbleiben manchmal. Das klingt zwar immer doof, aber klar, wenn Leute engagiert sind, muss man sich da ein bisschen reinbringen, ein bisschen hinterhängen und ihr könnt, glaube ich, noch ganz viel Hilfe gebrauchen und ihr macht aber ein wahnsinnig tolles Projekt. Dafür möchte ich euch und ich denke, wir alle euch auch für den Vortrag nochmal ganz herzlich danken mit einer Runde Applaus. Und ja, damit schließen wir den Vortragsteil von unserem Datengarten und kommen zum gemütlichen Teil. Hier noch ein bisschen, seid ihr alle eingeladen rumzuhängen. Und wir sehen uns in einem Monat wieder beim nächsten Datengarten. Das Thema steht schon, ich weiß es gerade gar nicht mehr auswendig, ihr findet es im Internet.